Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Und hier geht es heute um das Hashtag YesAllWomen, die Überschrift, unter der bei Twitter Nachrichten eingehen, die Bezug nehmen auf den Amoklauf in Kalifornien vor einer Woche. YesAllWomen beschäftigt sich dabei mit alltäglichem Frauenhass, Mobbing, sexuellen Übergriffen und zählt mittlerweile über 2 Millionen Tweets. Mit welchem Einfluss? Das wollen wir besprechen. Herzlich willkommen bei Breitband, heute am Mikrofon mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher. Wir schauen uns außerdem mal wieder bei Amazon um, der Online- Verkaufsriese verzögert die Lieferung von ausgewählten Büchern und will damit offenbar Verlage bei Preisverhandlungen in die Knie zwingen.
Und wir beschäftigen uns mit dem Computerspiel Watch Dogs. Das spielt im komplett überwachten Chicago und reizt die Konsequenzen von Totaldurchleuchtung aus.
Natürlich haben wir auch Musik in der Sendung und die stammt heute ausschließlich von dem südafrikanischen Bandprojekt The Cypherfunks.
Wobei The Cypherfunks dabei nicht als richtige Band zu verstehen ist, sondern eher als eine Art Etikett für alle Musiker, die ihre Musik auf der Cypherfunk Soundcloud-Seite hochladen, sie erteilen oder samplen und bei Erfolg damit sogar auch Geld verdienen.
Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal was zum Hören von The Sound Position alias Michael Duggar, einem der engagiertesten Cypherfunk-Uploader, einem, der alle Genres von Disco über Hip-Hop bis Jazz bedient. Hier mit The Cypherfunks 1978 Flashback. Einer Woche in Santa Barbara, Kalifornien, ersticht ein 22-jähriger Student seine beiden Mitbewohner und einen ihrer Freunde. Anschließend fährt er zu einer Studentinnenverbindung und schießt um sich. Als die Polizei kommt, gibt es eine Verfolgungsjagd mit mehreren Schusswechseln.
Insgesamt tötet Elliot Roger an diesem Tag 6 Menschen und verletzt 13 zum Teil schwer, bevor er sich dann selbst umbringt. Der von Frauenhass getriebene Elliot Roger galt als Einzelgänger und war viel im Netz unterwegs. Über seine Hinterlassenschaften, Videos, Manifeste, Kommentare, Bastian Brandau.
Hi, Elliot Roger hier. Well, this is my last video.
Ein junger Mann sitzt in einem Auto und spricht in eine Kamera. Die untergehende Sonne scheint ihm ins Gesicht, durch die Autoscheiben sind Palmen zu sehen. Ruhig kündigt Elliot Roger den Tag der Vergeltung an. Der Vergeltung an den Frauen.
On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB.
Am Tag der Vergeltung werde ich in das Verbindungshaus mit den heißesten Studentinnen der Universität Santa Barbara gehen. Und ich werde jede einzelne verwöhnte, hochnäsige, blonde Stampe abschlachten, die ich dort sehe. Alle Mädchen, die ich so begehrt habe, haben mich zurückgewiesen und auf mich herabgeschaut wie auf einen minderwertigen Mann. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich ihnen anzunähern.
Der 22-jährige Roger hinterließ zahlreiche Spuren im Internet. Er war nicht nur in den sozialen Netzwerken unterwegs und kündigte seine Taten via YouTube an. Er veröffentlichte auch eine 140-seitige Autobiografie. Titel: My Twisted World. In dieser Welt nähert er sich Netzwerken, in denen es üblich ist, schlecht über Frauen zu reden. Bodybuilding-Foren oder die Seite purehate.com. Hier richtet sich der Hass gegen Pickup-Artists, also Männer, die aus Frauenverführung ein Geschäft machen, deren Techniken für viele Männer offensichtlich aber nicht funktionieren. Die Enttäuschung darüber ist im Internet zu finden und richtet sich nicht nur gegen Pickup-Artists, sondern vor allem auch gegen Frauen, schreibt Roger in seiner Autobiografie.
Pure Hate ist sehr deprimierend. Die Seite zeigt, wie trostlos und grausam die Welt durch die Boshaftigkeit der Frauen ist. Ich habe versucht, die Seite meinen Eltern zu zeigen, damit sie verstehen, warum ich so unglücklich bin. Das haben sie nie verstanden.
Das Forum ist nach dem Anschlag offline, aber natürlich findet man Rogers Posts anderswo im Netz. Bei Pure Hate traf er auf andere unfreiwillige Junggesellen, die sich selbst bemitleiden. Der Ton hier ist latent frauenfeindlich, die Gedankenwelt dieser Männer wirkt reichlich abstrus. Roger postete im Mai 2013:
Wenn du einen Virus loslassen könntest, der alle Männer außer dir töten würde, würdest du es machen? Du wärst der einzige Mann mit all den Frauen. Stell dir vor, wie befriedigend das wäre.
Unter den Antworten finden sich erwartbare Internetblödeleien, aber eben auch Aussagen, dass Frauen Männer eh nur benutzten, oberflächlich und dumm seien. Grundton: Frauen müssten Männern zur Verfügung stehen. Tut eine Frau dies nicht, sei sie im Unrecht.
Die Frauen haben uns leiden lassen. Jetzt sollen sie ruhig selber leiden.
Dieser Wunsch scheint hier groß zu sein. Auf seiner Profilseite wurde Roger nach dem Anschlag mehrfach als Held bezeichnet. Auch hiervon gibt es Screenshots. Das Gedankengut von purehate.com findet sich in Rogers Autobiografie stark zugespitzt.
Frauen sollten nicht selber wählen dürfen, mit wem sie sich paaren und fortpflanzen. Diese Entscheidung sollte für sie von rationalen, intelligenten Männern getroffen werden. Wenn Frauen weiterhin Rechte haben, verhindern sie nur das Vorankommen der menschlichen Rasse, indem sie sich mit degenerierten Männern fortpflanzen und dumme, degenerierte Brut hervorbringen. Durch Sex haben Frauen mehr Macht in der menschlichen Gesellschaft, als sie verdienen. Es gibt keine bösere und verdorbenere Kreatur als den weiblichen Mensch.
Elliot Roger befand sich in ärztlicher Behandlung. Er hatte eine Form von Autismus. Und so einsam wie er gewesen sein muss, so extrem seine Tat war. Die dahinterstehende Ideologie der Frauenverachtung hat zu einer starken öffentlichen Reaktion zunächst in den USA geführt. Seine Einstellung, seine Äußerungen riefen eine Sexismusdebatte hervor, die bei Twitter unter dem Hashtag YesAllWomen läuft.
Und unter diesem Hashtag haben sich mittlerweile über 2 Millionen Tweets angesammelt, in denen Frauen über ihre Erfahrungen in einer sexistischen Welt berichten.
Lasst uns darüber diskutieren, was vielleicht nicht alle Männer machen, aber was alle Frauen zu befürchten haben. So lautete der Aufruf der Twitter-Nutzerin, die den Hashtag YesAllWomen vor knapp einer Woche ins Leben rief und dessen feministische Kritik es schnell auch in die herkömmlichen Medien schaffte.
Über die Schlagkraft solcher Diskussionen und die Hintergründe der Tat Elliot Rogers wollen wir jetzt mit Juliane Leopold sprechen, feministische Aktivistin, Bloggerin bei kleiner3.org und Social-Media-Redakteurin bei Zeit Online, wo es auch einen ausführlichen Text von ihr zum Thema gibt. Hallo, Juliane Leopold.
Ja, hallo.
Was passiert denn da genau unter diesem Hashtag YesAllWomen? Wer tauscht sich da aus? Welche Inhalte werden da diskutiert?
Ja, wir sehen auf YesAllWomen ein bisschen das, was wir vor über einem Jahr bei Aufschrei gesehen haben, nämlich Frauen, die ihre Erfahrungen von Alltagssexismus teilen mit der Welt.
Aufschrei, das war damals eine Reaktion auf die Debatte, die ausgelöst wurde durch diesen Artikel bei Focus. Da ging es um Belästigung von einer Journalistin durch einen FDP-Politiker. Das ist aber trotzdem unterschiedlich gelaufen. Also die Vehemenz der Debatte ist schon eine andere gewesen.
Genau, der Auslöser ist natürlich ein völlig anderer. Ein Amoklauf, dem 6 Menschen zum Opfer fallen und 13 Verletzte, ist eine deutlich andere Dimension als die Belästigung einer Journalistin. Der Artikel stand im Stern übrigens. Und das, glaube ich, war auch eine Gemengelage, die Aufschrei provoziert. Also es gab den Text über brüderliches Verhalten, dann gab es einen Text auf kleiner3.org, für das ich auch schreibe, wo es um Street Harassment geht. Und das zusammen mit anderen Aspekten hat dazu geführt, dass Frauen angefangen haben, mal darüber zu sprechen, was sie eigentlich belastet und was da draußen passiert den ganzen Tag. Und dennoch passiert eben im Fall Elliot Rogers in der Folge jetzt was Ähnliches in den USA, weil das Denken, und das wurde ja auch im Beitrag vorher ganz gut geframed, was dahinter steht und in welcher Gedankenwelt er sozusagen sich bewegte, nicht so fremd ist manchen Männern und nicht eine Alltagskultur kreiert, die wir alle erleben. Also der Frauenhass, den Roger hatte, der kann nur gedeihen in der Kultur des Alltagssexismus.
Und was für eine Kultur ist das? Also worum geht es da konkret? Also was posten die Frauen?
Das geht von Erfahrungen über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, über die Erfahrung von Diskriminierung, also gesagt zu bekommen, dass du im Job nur weiterkommst, wenn du mal ein bisschen nett dich verhältst zum Boss und ein bisschen nett lächelst. Oder Erfahrungen wie Lehrer, die sagen, du musst doch kein Mathe lernen, du heiratest ja sowieso, im Jahr 2014 in den USA oder in Deutschland. Das ist einfach schockierend. Und ich glaube, was beide Aktionen gemeinsam haben, ist, dass sie Frauen einen Ort geben, um diese Probleme mal zu adressieren. Also das Gemeine an sexueller Belästigung oder an sexistischen Erfahrungen ist, dass sie das in Anführungszeichen Opfer, ich sage extra in Anführungszeichen, weil wir wollen ja nicht passiv und klein und schwach sein, sondern wir wollen uns wehren. Aber dass es diejenigen, denen es passiert, suggeriert, dass sie alleine damit sind und dass sie sich schämen müssen. Das ist das Fiese.
Können wir den Begriff Yes All Women nochmal ganz kurz erklären?
Sehr gerne.
Warum heißt das so?
Es gibt auf Twitter einen beliebten Hashtag, der heißt Not All Men, wenn auch immer Männer übergriffig werden oder Fälle von Gewalt gegen Frauen bekannt werden, dann gibt es Männer, die twittern, aber das sind ja nicht alle, mal grob übersetzt, not all men are doing this. Das stimmt, das ist völlig richtig, aber, und das hat die Twitter-Nutzerin, die ja schon erwähnt wurde, die den Hashtag gestartet hat, richtig erkannt, yes, all women müssten die Konsequenzen fürchten von frauenverachtendem Verhalten. Und wenn wir uns nur in Anführungszeichen Gewalttaten angucken gegenüber Frauen, da ist es so, dass die Taten von Männern an Frauen eben um ein Vielfaches höher sind als umgekehrt zum Beispiel. Deswegen yes, all women.
Wie verläuft diese Diskussion? Daran beteiligen sich ja auch Männer mit Beiträgen. Ist das so, geht das alles mehr oder weniger in dieselbe Richtung oder finden da schon richtig harte Auseinandersetzungen auch statt? Jetzt unter diesem Hashtag yes, all women.
Es findet das statt, was auch bei Aufschrei stattfand. Wir haben so drei Stränge. Wir haben zum einen die Frauen, die anfangen zu sprechen über das Thema. Wir haben Männer, die mitlesen und fassungslos sind, denen klar wird, was eigentlich passiert in ihrem Umfeld und die das nicht dulden wollen. Und die aber auch bewusst sagen, ich schweige jetzt, ich halte mich zurück. Ich will, dass ihr diesen Raum für euch habt, was wahnsinnig wichtig ist. Und wir haben diejenigen, die die Aktion unterminieren und trollen. Männer wie Frauen, die sagen, ist da alles gar nicht so schlimm, habt euch nicht so, bis hin zu Provokationen.
Jetzt ist der Auslöser dieser ganzen Aktion ja in den USA passiert. Kann man sagen, es ist trotzdem ein weltweites Phänomen oder ist es hauptsächlich ein amerikanisches?
Also ich habe unlängst so eine Weltkarte gesehen mit dem Pulsschlag dieses Hashtags sozusagen. Da sieht man, dass es ganz stark sich auf Nordamerika bezieht. Auch Teile Südamerikas sind jetzt involviert und Europa, vor allen Dingen. Ein bisschen Australien, ein bisschen Nordafrika. Aber natürlich ist es wie bei jeder digitalen Aktion, es gibt eine digitale Kluft und es gibt eine Zugangskluft, eine Äußerung. Eine Twitterin sagte ganz treffend, stellt euch mal vor, was alle die Frauen zu sagen hätten, die nicht mal eine Stimme haben in diesem Netzwerk. Das finde ich recht eindrücklich.
Sie haben das eben schon angesprochen. Sie haben gesagt, so ein Raum ist ganz wichtig. Es ist auch wichtig, dass sich da bestimmte Leute zurückhalten, um da mit zu diskutieren. Wie schätzen Sie denn den Einfluss von so einem Raum ein? Also sowohl was die Wirkung anbetrifft, als auch was die Reichweite in die Gesellschaft angeht.
Ich glaube, man darf die Wirkung nicht unterschätzen. Also wir haben in Deutschland 4 Millionen aktive Twitter-Nutzer. Das ist nicht viel. Sie erreichen mit jedem Tatort mehr Leute. Auch auf Twitter. Aber erstens dürfen wir die Qualität dieser Aussagen nicht unterschätzen. Also es braucht viel mehr Mut und Überwindung, eine sexistische oder eine Erfahrung des Sexismus zu teilen, als zu sagen, ich finde den Tatort super. Deswegen sind die Botschaften in der Anzahl viel höher zu gewichten, meiner Meinung nach, als andere Botschaften zu anderen Themen, zu trivialen Themen, zu Popkultur. Bei Aufschrei haben wir gesehen, dass ungefähr ein halbes Jahr nach der Aktion die messbare Zahl von Meldungen bei Antidiskriminierungsstellen, bei Gleichstellungsstellen stieg. Wir interpretieren das so, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde, was Diskriminierung überhaupt ist und was Sexismus überhaupt ist und dass die Frauen sehr wohl ein Recht dazu haben, das anzuprangern. Und das ist eine sehr positive Erfahrung, die sich im realen Leben abspielt. Generell glaube ich, wozu solche Aktionen führen, im besten Fall ist, dass es ein Gespräch darüber gibt, was Sexismus ist oder eigentlich, weitergefasst, wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Wie wollen Frauen und Männer miteinander leben in dieser Welt? Welches Bild haben wir von Frau sein? Welches Bild haben wir von Mann sein? Welche Ideale haben wir und wie zwingen die uns in Rollen, die vielleicht nicht immer gut füreinander sind? Das wünsche ich mir als Folge, dass wir das haben.
Wie sieht denn das aus mit den herkömmlichen Medien? Also in Deutschland jedenfalls hatte ich nicht den Eindruck, dass das so wahnsinnig aufgenommen wurde. Das wurde ein bisschen diskutiert, aber in den USA war das schon deutlicher, dass diese Online-Diskussion eben es auch in die analogen Medien in irgendeiner Form geschafft haben.
Ich glaube, das ist wiederum ja eine Parallele gewesen bei Aufschrei, dass die alten Medien in Anführungszeichen geguckt haben auf das, was im Internet passiert und völlig schockiert waren, weil das eine Diskussion war, die sie überhaupt nicht mehr auf dem Zettel hatten. Das war so 80er Jahre, Latzhosen, lila Haare, keine Ahnung. Und sie haben es lange ignoriert. Und wir haben, glaube ich, in Deutschland auch was gesehen, was speziell ist. Also wenn Sie sich angucken, wie Redaktionen aufgebaut sind, es gibt da Frauen, aber sie sitzen meistens nicht an den entscheidenden Stellen. Im Radio übrigens noch am meisten in Deutschland. Yay, Radio. aber sie hat eine Situation, wo glaube ich, ganz viel Unsicherheit herrscht. Man hat das Thema dann zwar behandelt, aber im Grunde genommen hat man es auch abgetan. Und was mich damals sehr überrascht hat, war, dass gerade viele Frauen, von denen ich ahnte und von denen man wissen kann, rein statistisch wissen kann, dass sie diese Erfahrung gemacht haben, in ihren Rollen als Berichterstatterin darauf nicht eingegangen sind, sondern gesagt haben, mich betrifft das nicht. Warum? Glaube ich, um sich zu schützen. Ich hoffe, dass das in den USA anders verläuft. Und ich glaube, das wird dadurch besser, dass es eben immer mehr Möglichkeiten gibt, die eigene Botschaft rauszubringen. Mhm. Siehe Twitter.
Kurze Einschätzung noch. So eine Diskussion, die sind ja manchmal recht kurzlebig. Das flammt so auf, gibt einen Peak und dann geht es auch ganz schnell wieder vorbei. Wie ist das hier in diesem Fall? Ist da damit zu rechnen, dass das diesen gleichen Weg durchlaufen wird?
Also ich glaube und ich hoffe, dass es ein bisschen ist wie bei Aufschrei, dass der Begriff oder sozusagen das Schlagwort Yes All Women wie ein Aufkleber wird, den man auf diese Erfahrung kleben kann, wann immer sie einem begegnen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn es fast wie eine Karikatur wirkt von manchen Menschen, weil es trotzdem noch Bewusstsein schafft und da ist. Und ich hoffe, dass das passiert, was wir eben bei Aufschrei gesehen haben, dass die Menschen dieses Gespräch nehmen, was sie im Netz gesehen haben und es anfangen zu führen in ihrem Umfeld. Das wäre das Beste, was passieren kann.
Also dieses Etikett wird weiter fortleben, meinen Sie?
Ich bin davon fest überzeugt. Also wir haben jetzt, wie Sie richtig gesagt haben, 2 Millionen Tweets nach einer Woche. Ich finde, das ist schon mal...
Aber es nimmt schon wieder ab, ne?
Natürlich nimmt es ab, klar. Aber wenn wir sehen, wie zum Beispiel über ein Sportereignis getwittert wird, das hat einen Peak und dann ist es natürlich auch weg. Trotzdem würde keiner sagen, die NFL hat keine Bedeutung mehr in den USA. Es ist, die Themenkarriere ist nicht davon abhängig, ob der Hashtag trendet.
Das eine Einschätzung von Juliane Leopold. Danke für das Gespräch. Und wie immer finden Sie sowohl das Interview als auch alle Links zum Thema auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de. Und jetzt wieder Musik. The Cypherpunks Dream Trier von François de la Rouvière hier unter dem Künstlernamen Fassa. Try.
Fassa mit seinem Track The Cypherpunks Dream Trier.
Was in der Automobilindustrie oder im Lebensmittelhandel längst Alltag ist, lässt in der Buchbranche die Alarmsirenen aufheulen. Händler, die beim Einkauf der Ware falschen. Der Online-Händler Amazon versucht genau das gerade mal wieder. Diesmal will er Rabatte für E-Books erzielen in den USA, aber auch in Europa.
Um den Druck zu erhöhen, greift Amazon zu einem Trick. Das Unternehmen leert punktuell seine Lager. Das wiederum heißt, dass einige Bücher nicht mehr sofort verschickt werden können, sondern von den Verlagen erstmal frisch angeliefert werden müssen.
Und das bedeutet im Klartext, das Buch hat es schwerer. Nutzt hier etwa jemand seine Marktmacht aus? Daniel Bowes hat sich umgehört.
Lange Lieferzeiten als Druckmittel? Als Versandzeitdrossel bezeichnet diese Masche René Kohl. Er hat für mehrere Verlage gearbeitet. Heute betreibt Kohl einen Buchversand in Berlin und bloggt über seine Branche, neue Wortschöpfungen inklusive. Dass Amazons Politik der Verlagswelt aufstößt, wundert ihn nicht.
Amazon wurde in die Buchbranche reingelassen als so ein kleiner Elefant und wurde dann in den letzten 10 Jahren schön gemästet von allen Seiten. Jetzt ist er als der dicke Elefant im Porzellanladen und was immer er jetzt macht auf der Suche nach dem nächsten Happen, den er macht, wird er auf jeden Fall irgendwie gleich mal so ein dickes Regal abräumen.
Und dieser Elefant tobt sich derzeit ordentlich aus. Bei der Verlagsgruppe Hachette, ebenso wie bei Bonnier, zu der wiederum Ullstein, Pieper und Carlsen gehören. Die Folgen für die betroffenen Verlage sind klar. Weil viele Käufer bei Amazon zuschlagen oder eben gar nicht, verkaufen sie weniger Bücher. Autoren könnten daran zweifeln, ob die ausgebremsten Verlage die richtigen seien, um ihre Werke an die Leser zu bringen.
Sie fechten jetzt so ein bisschen stellvertretend für andere vermutlich im Moment einen Konditionenstreit aus, bei dem dann sehr viel Solidarität und Loyalität von allen Seiten gefragt ist.
Tatsächlich jaulen erste Autoren auf. Joshua Sauer etwa, der hinter der Comicserie Nicht lustig steckt, machte seinem Ärger auf Twitter Luft. Weil Amazon Verlage erpresse, hätten auch seine Bücher inzwischen extrem lange Lieferzeiten. Sauer äußerte sich darüber hinaus erstmal nicht, ganz wie die betroffenen Verlage. Amazon wiederum wurde überraschend deutlich.
Der Lieferant entscheidet, unter welchen Bedingungen er seine Produkte anbietet und der Händler, ob er das Angebot akzeptiert und seine Lager entsprechend füllt. Wenn wir mit Lieferanten verhandeln, dann machen wir das im Interesse unserer Kunden.
Das wiederum stimmt bei den Preisen für E-Books, um die es aktuell vor allem geht, zwar in den USA. In Deutschland aber gilt auch hier die Buchpreisbindung. Rabatte würden also allein Amazons Kassen füllen, statt die Portemonnaies der Leser zu entlasten. Da scheint es nur konsequent, dass die deutsche Niederlassung schweigt. Ganz anders der Börsenverein, in dem sich deutsche Verlage wie hiesige Händler organisieren. Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis.
Wir gehen davon aus, dass Amazon die rote Linie überschritten hat und damit seine Marktmacht missbraucht hat.
Das sehen dagegen nicht alle so. Jörg Dörnemann, der in der Hauptstadt mit ePubli nicht zuletzt in E-Books macht.
Amazon ist da auf einem sehr schmalen Grat unterwegs. Mich überrascht nur die Überraschtheit, mit der Verlage da immer noch drauf reagieren,
sagt Dörnemann, der einst Medienunternehmen für die Boston Consulting Group beraten hat.
Die Frage ist, lassen die Kunden das dem Händler durchgehen? Wenn nein, muss er irgendwann dann sozusagen in den sauren Apfel beißen und das doch wieder so bereitstellen, wie die Kunden das haben wollen.
Der Brite David Gorkran ist einer, der wenig von der klassischen Verlagswelt hält. Er verdient sein Geld mit E-Books, die er selbst platziert. Besonders gut läuft ausgerechnet sein Titel über die Selbstvermarktung von Autoren. Eine Bewegung, der wiederum Amazon den Weg bereitet hat, wie kein anderer. Jeder, der Amazon gegenüberstehe, sollte Angst haben. Und das nicht unbedingt, weil Amazon ein Monopolist sei, sondern weil Amazon eben sehr, sehr gut in dem sei, was es tue. Die Lust der Leute, bei Amazon zu shoppen, sei schließlich ungebremst. Die Strategie der Verlage, Amazon in ein schlechtes Licht zu rücken, laufe offensichtlich ins Leere.
This kind of strategy of trying Amazon in the court of public opinion doesn't appear to be a very effective one for publishers.
Wie auch immer die laufenden Verhandlungen irgendwann ausgehen mögen, klar ist bereits, Verlage müssen sich Neues einfallen lassen, nicht zuletzt, um Autoren zu halten. Jörg Dörnemann, der einstige Medienberater.
Ja, dass man ein Servicebündel schnürt für große Star-Autoren, dass man die rundum betreut, Filmrechte vermarktet, Lesereisen organisiert, Merchandising macht, was auch immer und sich so unverzichtbar macht für den Autor auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben qua Marktmacht des Autors auch wieder in der komfortableren Position gegenüber den Händlern ist.
Verlage könnten mit neuen Modellen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Das sieht auch der Berliner Händler René Kohl nicht anders. Über die Masche der Versandzeitdrossel sei aber trotzdem noch zu reden, denn die Hauptaufgabe des Buchhandels sei noch immer, Wissen so schnell wie möglich verfügbar zu machen.
Und wenn an dieser Hauptaufgabe gerüttelt wird, indem man, so wie jetzt in diesem Bonnier-Streit, dazu übergeht zu sagen, wir verzichten mal auf die Erfüllung unserer Aufgabe, begeht man damit ein Sakrileg, was, glaube ich, den Leuten bei Amazon nicht so ganz klar ist, was vielleicht in Amerika auch nicht so gesehen wird, aber was hierzulande, glaube ich, schon wahrgenommen wird.
So das Statement des Berliner Buchhändlers René Kohler zur neuesten Amazon-Affäre. Das ausführliche Gespräch gibt es bei uns auf der Seite unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Musikalisch kehren wir zurück zu The Sound Position mit The Cypherpunks Let It Shine.
Medien und Meinungen.
Heute mit unserer Kollegin Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Dauerpräsent in dieser Woche war wieder mal das Thema Überwachung.
Zunächst mal gab es Kritik am Generalbundesanwalt Harald Range, der in der NSA-Affäre nicht ermitteln will.
Genau wie Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR berichten, will er aus Mangel an belastbarem Material darauf verzichten. Geprüft worden war ein Ermittlungsverfahren wegen des massenhaften Ausspähens der Bürger in Deutschland und weil ein Handy von Angela Merkel abgehört worden ist. Oppositionspolitiker finden die Entscheidung Ranges peinlich, wie etwa Hans-Christian Schröbele von den Grünen. Und selbst CDU-Mann Wolfgang Bosbach kommentierte, es dürfe nicht das Signal davon ausgehen, dass man nichts machen könne. Das wäre ein Ausdruck von Hilflosigkeit.
Vielleicht sorgt man sich aber auch darüber, dass die Abhör- und Mitlesepraxis des Bundesnachrichtendienstes noch mehr in den Fokus geraten könnte, wie zum Beispiel am Donnerstag dieser Woche beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
Geklagt hatte dort der Rechtsanwalt Nico Herting, weil er sich durch die Auslandsüberwachung des BND in seinem Grundrecht auf Einhaltung des Fernmeldegeheimnisses verletzt sieht.
Und zwar deshalb, weil der BND 2010 allein zum Thema Massenvernichtungswaffen 37 Millionen Telefonate, E-Mails und Faxe abgefangen hat und daraus gerade mal 12 nachrichtendienstlich relevante E-Mails extrahieren konnte.
Ja, nicht allzu viel. Die Klage wurde dennoch abgewiesen mit der Begründung, er könne nicht beweisen, dass eine von seinen Mails in den Staubsauger des BND geraten sei oder, wie der Richter auch sagte, das Gericht könne sich nicht einfach mit Fragen befassen, die der Kläger Herting interessant findet. Klammer auf, da könnte ja jeder kommen, Klammer zu, sage ich mit meinen Worten. Aber ganz so lapidar ist es dann wohl doch nicht, wie Nico Herting mir sagte.
Dafür hätte man natürlich keine 7 Stunden verhandeln müssen. Das Gericht hat sich dann aber sehr, sehr intensiv, und da wurde ja ein Unterabteilungsleiter des Bundesnachrichtendienstes gehört, da wurde Herr Huber von der G10-Kommission gehört, da hat sich das Gericht sehr intensiv dafür interessiert, wie denn eigentlich so die Überwachung funktioniert. Und das lässt den Rückschluss zu, dass man doch sich der verfassungsrechtlichen Problematik dort bewusst war, aber sich vielleicht gesagt hat, das lassen wir mal lieber unsere Kollegen in Karlsruhe dann entscheiden.
Ja, und dorthin wird sich auch Herting jetzt mit seiner Verfassungsbeschwerde wenden. Das wird wohl allerdings noch 1-2 Jahre dauern, bis dann dort verhandelt wird.
Weitere Details zur Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht gibt es im Interview, das du mit Nico Herting geführt hast, nachzuhören auf unserer Webseite nach dieser Sendung. Genau.
Und vielleicht wird es ja vor dem Bundesverwaltungsgericht dann auch darüber gesprochen, dass der BND nun auch live soziale Netzwerke ausforschen will, wie das gestern bekannt wurde.
Genau. Schützen vor Überwachung kann man sich durch Verschlüsselung. Wobei, und das war für manche eine Hiobsbotschaft in dieser Woche, ein Tool wegfällt. Das Open-Source-Projekt TrueCrypt hat sein gleichnamiges Verschlüsselungsprogramm, mit dem man Festplatten und USB-Sticks sichern kann, eingestellt.
Ja, und über den Grund wird nun spekuliert. Auf der eigenen Website heißt es, TrueCrypt sei nicht mehr sicher. Gemunkelt wird aber auch, das Entwicklerteam habe einfach keine Lust mehr oder kein Interesse mehr gehabt. Dann gibt es Spekulationen, dass TrueCrypt von den Behörden kompromittiert worden sei. Also viele, viele Fragen bleiben da noch offen.
Und letzte Meldung, Google setzt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs nun um.
Und das bedeutet, seit gestern kann jeder einen Antrag auf Löschung von unerwünschten Suchergebnissen stellen.
Und darauf haben offenbar schon alle gewartet. Der Antrag ist riesig. 12.000 Anträge sollen innerhalb von 24 Stunden eingegangen sein, meldet Spiegel Online. Und Google will nun prüfen, ob die Ergebnisse veraltete Informationen über die entsprechenden Personen enthalten und ob ein öffentliches Interesse an den Informationen besteht. Es gibt natürlich auch Kritik, Datenschützer kritisieren, dass man für diesen Antrag einen Lichtbildausweis einscannen und abspeichern lassen muss. Das sei nicht zulässig. Hier müsse auf jeden Fall nachgebessert werden, aber sonst gibt es viel Lob.
Vielen Dank, Vera. Alle Links wie immer auf breitbanddeutschlandradiokultur.de. Yeah. Ja, du sabe.
Telefono Quebrado heißt dieser Song. Er stammt von The Sound Position.
Breitband, Netzkultur.
So langsam wird's zur Binsenweisheit. Wir werden alle überwacht, vielleicht noch nicht immer und überall, doch auch daran dürften die Geheimdienste arbeiten. Aber jetzt können wir endlich zurückschlagen bzw. zurückhacken.
Wenn auch nur mit Hilfe eines Computerspiels. Watch Dogs spielt in einem voll digitalisierten und komplett überwachten Chicago. Keine schlechte Wahl. Chicago gehört zu den meist überwachtesten Städten der Welt. Die Behörden betreiben geschätzt 22.000 Kameras hier. Dort kämpft man also als Spieler gegen den Überwachungsstaat und zwar in der Rolle eines Hackers.
Ein Spiel also wie gemacht für eine Welt, die seit gut einem Jahr darüber diskutiert, was für Konsequenzen Totalüberwachung für uns hat, ob diese thematische Übereinstimmung nur Marketingpotenzial hat oder uns wirklich neue Perspektiven aufzeigen kann.
Markus Richter hat schon lange gespannt auf Watch Dogs gewartet und ist für uns in die Rolle der Hauptfigur geschlüpft.
Wer ich bin? Ich bin Aiden. Aiden Pierce, 39 Jahre, weiß, männlich und wer sonst als ich könnte besser die Hauptfigur in einer gesellschaftskritischen Geschichte spielen.
Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin.
Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden?
Wüsstest du wohl gerne, hm?
Hacker oder Macker, das ist bei mir dasselbe. Und da Sie über Macker bestimmt schon alles wissen, will ich Ihnen von dem anderen Teil erzählen, der Sie wahrscheinlich mehr interessiert, denn seit Snowden sind ja alle ganz wild auf meine Geschichte.
Du wolltest DedSec System Hacks? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr.
Ich habe meine Hacking-Tools nicht selber programmiert. Nein, ich habe sie von einer, sagen wir, Bekannten. Es ist ein Smartphone, es sind ein paar Apps, fertig. Ach so, Sie haben geglaubt, Sicherheitstechnik hätte tatsächlich was mit Programmieren zu tun. Nein, nein, eine leichte Berührung meines Smartphones und die Stadt gehört mir. Ampeln umstellen, Verteilerkästen zum Explodieren bringen, herausfinden, wie viel ich von Ihrem Bankkonto abheben kann, ohne dass Sie was davon mitbekommen, geht alles und ist erst der Anfang.
Alter, du bist Maul!
Ja, die ganze Stadt ist bis in die Wohnungen hinein vernetzt und überwacht. Alles ist voller Kameras. Jeder hat ja ein Smartphone. Und all die Daten, die anfallen, werden gesammelt. Dieses System weiß einfach alles. Und ich habe darauf Zugriff.
Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack.
Danke, Social Media.
Ja, das System ist sehr nützlich für jemanden wie mich, der auf einem persönlichen Rachefeldzug unterwegs ist. Erdacht haben es aber andere. Das Projekt CityOS, das die ganze Stadt digitalisiert und überwacht, ist von einer Firma gebaut. Einer Firma, die auch dafür gesorgt hat, dass von der Politik kein Widerstand zu erwarten ist.
Als wir uns die Bevölkerung vornahmen, kannten wir die Zahlen, die wir für einen Sieg brauchen. Und das CityOS hat berechnet, welche Botschaften wir den Menschen wann und wo zeigen müssen. Nicht unterschwellig. Gott, sogar ich habe für ihn gestimmt.
Das ist der Beweis. Wer alle Daten kennt, kann Einfluss nehmen. Das ist keine Utopie mehr, das ist Realität. Und den Bürgern dieser schönen Stadt ist es auch egal. Naja, fast egal.
Ich muss zugeben, ich habe es kommen sehen und nichts dagegen getan. Jetzt, wo es zu spät ist, interessiert es mich plötzlich.
Aber auf die Straße geht trotzdem niemand. Dafür ist die digitale Rundumversorgung einfach viel zu bequem. Aber wem erzähle ich das? Das wissen Sie ja selbst gut genug. Wie? Sie meinen, das könne man nicht vergleichen, weil Ihre Politiker ja frei gewählt seien? Entschuldigen Sie, aber wissen Sie eigentlich, was dieser Glenn Greenwald über Ihre Politiker gesagt hat?
You know, I'm always amazed at the willingness
of... Ich war immer über die Bereitwilligkeit erstaunt, mit der deutsche Politiker ihre Würde komplett aufgeben, indem sie klar machen, dass die USA ansagen, was sie machen können und was nicht.
Meine Stadt und euer Leben, das lässt sich schon sehr gut vergleichen. Na klar, wir sind hier technisch schon ein bisschen weiter, aber ansonsten nutzlose Politik, wirtschaftliche Interessen, komplette Überwachung, alles dabei und der einzige Unterschied bin ich.
Dieser Scheiße in Pierce. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter.
Ich bin der Rachegeist in der Maschine, der die Überwacher überwacht und in einer digitalisierten Welt als Hackergott fast allmächtig ist. Natürlich könnte ich das für die gute Sache nutzen, Bewusstsein schaffen, die Gesellschaft aufrütteln, Zeichen setzen, aber ich habe Besseres zu tun.
Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkungen. Und die können sich nicht verstecken.
Und so gebe ich mich lieber damit zufrieden, durch die Stadt zu fahren, Verbrecher zu jagen, mich mit Polizisten anzulegen, Funkmasten zu hacken und alles und jeden auszuspionieren. Mein Leben könnte auch ein beliebiges aktuelles Actionspiel sein.
Unser Mann hat was von einer Gang gesagt. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair.
Er kommt doch, oder? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir.
Was da auf der Straße weiter rumläuft, das sind für mich keine Menschen mehr, das sind nur Hacking-Opfer, die ich ausnutzen kann. Aber vielleicht ist das ja das stärkste Bild, was mein Leben in der Überwachung angeht. Wer alles sieht, wer auf alles zugreifen kann, verliert früher oder später jede Menschlichkeit.
Also doch nicht das überwältigende Werk mit neuen Einsichten zum Überwachungsstaat, sondern nur ein ganz normales Actionspiel, sagt Markus Richter über Watch Dogs. Das Spiel gibt es für alle aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen und für Windows-PC.
Hier bei Breitband geht es gleich ausführlicher um die Musik, die wir schon die ganze Zeit hören, Cypherpunk. Erstmal aber noch einen Song dazu, Simone Sackfault mit The Cypherpunks Beatenburg Chelsea Blakemore.
I'm
Den Funk zu suchen und ihn zu finden, das ist für viele Musiker geradezu eine Lebenseinstellung geworden. Aber was macht man eigentlich mit dem Funk, wenn man ihn einmal gefunden hat? Behält man ihn dann ganz für sich alleine? Teilt man ihn oder gibt man ihn an jemand anderen weiter?
Diese Frage stellt das südafrikanische Bandprojekt The Cypher Funks. Schwieriger Name, wir sind da schon so ein paar Mal drüber gestolpert. Cyberpunks spielt da natürlich mit, aber nein, die heißen The Cypher Funks. Dessen Musik haben wir ja schon die ganze Sendung über gespielt. Das ist einerseits eine Band, bei der jeder über das Netz mitmachen kann, gleichzeitig aber auch eine eigene digitale Währung, vergleichbar mit Bitcoins.
Nur heißen diese Währungseinheiten der Cypher Funks eben nicht Bitcoin, sondern Funks. Und wenn es nach dem Gründer geht, sollen diese Funks langfristig auch ein alternatives, dezentrales Musikbusiness etablieren, in dem dann eben auch unbekanntere Künstler von ihrer Musik und vom Funk leben können.
Friedemann Brenneis hat sich auf die Suche nach dem Funk begeben und ihn nicht nur einmal, sondern millionenfach gefunden.
We are the Cypher Funks. So heißt der erste Titel des gleichnamigen Bandprojekts, das Simon de la Rouvière Anfang des Jahres in Südafrika ins Leben gerufen hat. Eine Art dezentrale Open-Source-Band im Netz, die für Musiker auf der ganzen Welt offen ist und eine digitale Plattform sein soll, um gemeinsam an musikalischen Projekten zu arbeiten, Samples, Remixe und Songfragmente auszutauschen und einen allgemeinen kreativen Schaffensprozess anzuregen.
Es geht darum, kreativ mitwirken zu können. Ich mache Musik, lasst uns doch zusammen Musik machen. Dieses Projekt unterscheidet sich von anderen, also lasst uns kreativ experimentieren.
Was The Cypher Funks dabei so besonders macht, ist die Möglichkeit, sich gegenseitig für besonders gelungene Songs zu belohnen. Und zwar nicht einfach nur mit Likes, sondern mit echten Werten, der projekteigenen digitalen Währung, den Funks.
Die Idee ist, jemandem Danke zu sagen, wenn er einen Song hochlädt und ihm ein kleines Trinkgeld dafür zukommen zu lassen. Sich einfach zu bedanken, dass er ein aktiver Teil von The Cypher Funks ist.
39 Mitglieder hat die Cypher Funks Gruppe bei Soundcloud mittlerweile. Mehr als 50 Tracks wurden schon hochgeladen. Mal eigene Songs, mal Songfragmente, die von anderen Cypher Funks nach Belieben aufgegriffen und weiterentwickelt werden können. Die Stilrichtungen reichen von Dubstep über Indie bis hin zu Progressive Rock. Das wöchentliche Bandmeeting organisiert Simon de la Rouvière über Google Hangout. Aktuellere Ergebnisse werden im Forum diskutiert. Michael Duggar versucht sich dabei so oft wie möglich einzubringen. Er lebt mehr als 12.000 Kilometer entfernt von de la Rouvière in den USA und ist auf das Cypherpunk-Projekt gestoßen, als er zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen recherchierte. Die Idee einer dezentralen Band mit eigener Währung faszinierte ihn, da er als unabhängiger Musiker kein Label und keine große Marketingstrategie im Rücken hat.
Bei Soundcloud wurden meine Songs kein einziges Mal abgespielt. Nicht, weil ich keine Fans hätte, die Songs wurden einfach nie angeklickt. Aber auf einmal, dank des Cypher Funks, werden sie abgespielt, sogar bezahlt abgespielt.
Ein paar Millionen Funks hat Michael auf diese Weise schon angesammelt. Theoretisch könnte er sie in echtes Geld umtauschen, aber noch sind seine Millionen nicht allzu viel wert, umgerechnet zwischen 15 und 25 Dollar. Erst wenn noch mehr Musiker dem Cypher-Funk-Projekt beitreten und mehr Funks zwischen den Künstlern und ihrem Publikum hin und her geschickt werden, steige auch die Nachfrage und damit der Kurs des Funks. Trotzdem, schon jetzt sei es mehr, als Michael bisher mit traditionellen Streaming-Angeboten für seine Musik bekommen habe. Und möglicherweise gehe der Kurs ja in Zukunft noch hoch. Auch Bitcoin habe schließlich nahezu wertlos angefangen. Aber nicht nur auf monetärer, auch auf psychologischer Ebene verändert die eigene Bandwährung den Umgang und die Wahrnehmung von Musik. Im wiederum rund 6.500 Kilometer entfernten Deutschland sitzt Florian Uhlemann an seinem Rechner. Er war der allererste Musiker, der bei den Cypher Funks mitgemacht hat und dabei nicht aus Simon de la Rouvières direktem Umfeld stammte, sondern nur über das Netz von dem Projekt erfahren hatte.
Ich fand es damals wirklich schön. Ich hatte das Lied hochgeladen, wusste natürlich nicht, ob es jemandem gefällt. Und siehe da, da kam eine Donation rein, da kam eine kleine Donation rein. Da fühlt man sich etwas bestätigt und auch Teil der Gruppe dadurch.
Eine andere Besonderheit sei zudem, dass Funks ein begrenztes Gut sind und damit wertvoller als die inflationärste aller Internetwährungen, Likes.
Ein Like-Button, ich klicke Like, okay, fertig. Wenn ich aber jetzt jemanden ein paar Funks spende, dann überlege ich mir ja, hey, der ist so viel wert, dass ich sagen kann, ich gebe einen kleinen Teil meines, ich nenne es jetzt mal Vermögens ab, auch wenn es nicht viel wert ist. Aber es geht ja um das Prinzip, ich habe nur eine endliche Ressource an Funks. Den Like-Button, den kann ich so oft klicken, wie ich will.
Heute, nach den ersten 3 Monaten, blickt der Gründer Simon de la Rouvière optimistisch, aber auch mit gemischten Gefühlen auf den Stand des Cypherfunk-Projekts. Er sei schon ein bisschen enttäuscht, dass bisher weniger Musiker als gehofft Teil des digitalen Kollektivs geworden seien. Vermutlich, weil das Konzept einer Open-Source-Band mit integrierter Kryptowährung allgemein noch sehr viele Fragen aufwerfe. Dennoch, er und die anderen Cypherfunks haben schon neue Pläne, wie sie ihre Idee weiter vorantreiben wollen. Ein Online-Shop mit Band-Merchandise, der nur Funks akzeptiere zum Beispiel. Und schließlich gibt es da ja auch noch die ganz große Vision.
Das ultimative Ziel ist es, das Projekt so weit zu bringen, dass all die Leute, die Teil der Cypherfunks geworden sind, mit den Funks tatsächlich ihren Lebensunterhalt verdienen können, dass sie keinen extra Job annehmen müssen, sondern machen können, was sie wollen, ihre Passion verfolgen und Musik machen.
So viel Funk war selten. Friedemann Brenneis über die Cypherfunks. Da gibt es auch gleich nochmal Musik zu. Aber vorher wollte ich dich nochmal fragen, Katja, was nimmst du mit aus der Sendung heute?
Also Funks, wo wir beim Namen schon mal sind. Ich finde den Namen schon allein so toll. Funks, also das gefällt mir gut. Finde ich ein
tolles. Ist irgendwie sexy, mehr sexy als Bitcoins.
Ja, ich finde, es klingt schon ansprechender als Bitcoins, Funks. Das finde ich richtig spannend. Und natürlich fand ich auch sehr beeindruckend und interessant unser Gespräch zum Thema Yes, All Women. Und ich finde halt auch die Diskussion natürlich spannend zu verfolgen und interessant, weil es halt ganz viele Posts und Beiträge gab, die ich gefunden habe, wo man denken würde, es sind so Sachen, die tauchen natürlich so normalerweise nicht so auf in den Medien, weil die jetzt nicht so wichtig erscheinen vielleicht und nicht so krass so. Aber das sind so ganz alltägliche Geschichten, Transkriptionen von Auseinandersetzungen mit Polizisten, wenn man Anzeige erstattet wegen irgendeinem Übergriff oder so und wie man so behandelt wird. Das ist so ein Beispiel oder eben so, ja, halt einfach so Posts von einfach so täglichen Umgangsformen mit Frauen, die ich finde halt durch so ein Label und wenn sie so gruppiert auftauchen, eben so eine ganz andere Gewichtung bekommen und so ein ganz anderes Bild zeichnen. Also das fand ich sehr, sehr spannend und ist natürlich auch interessant, sich vorzustellen, dass so ein Label, also dass dieser Name, dieser Hashtag, dass das halt zu so einem Label wird, unter dem eben solche Sachen dann auch in Zukunft weiterhin diskutiert werden.
Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Kategorie ist, besser oder schlechter, aber ich finde auf jeden Fall Yes All Women als Hashtag besser als Aufschrei.
Also für mich ist das auch eindeutiger einfach. Also es geht dann halt eindeutiger um Themen, die eben frauenspezifisch sind. Wobei natürlich der Vorteil von so einem Hashtag wie Aufschrei ist, dass man da natürlich auch in Zukunft alle möglichen Dinge, die einen empören, zum Ausdruck bringen kann. Also ein bisschen offener.
Ja, lass uns mal sehen, was mit Yes All Women passiert. Das war's hier mit Breitband. Ich sag tschüss, bin Martin Böttcher.
Ich sag auch tschüss, Katja Bigalke.
Und wer noch nicht genug von uns hat, die ganze Sendung zum Nachhören und Nachlesen findet sich unter breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Und in der Deutschlandrundfahrt, die gleich folgt, geht es um eine deutsch-amerikanische Reise, wo es offensichtlich auch ums Jodeln geht.
Ein Amerikaner will jodeln. Ich bin gespannt.